Bei dieser unerfüllten Kinderwunschproblematiken ist es häufig so, dass der Fokus dermaßen extrem auf das Schwangerwerden gelegt ist, dass die Partnerschaft komplett sekundär ist.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal geht es um unerfüllten Kinderwunsch. Wie man damit umgehen kann, das frage ich gleich Evelina Cordalia. In ihrer Praxis für Familienpsychologie unterstützt sie unter anderem Paare bei diesem Thema. Vorher gibt es aber noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Österreich sank 2024 mit 1,3 auf einen neuen Allzeittiefstand. In Österreich meint etwa jeder und jede Zweite, dass man sich das Kinderkriegen aufgrund aktueller Krisen noch einmal überlegen sollte. Trotzdem bleibt der Kinderwunsch bei vielen stark. Unfruchtbarkeit betrifft weltweit jede siebte Partnerschaft mit Kinderwunsch. Hallo Evelina, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ein Paar möchte ein Kind, aber es klappt nicht. Was bedeutet das für die einzelnen Personen, aber auch als Paar?
Vorerst einmal Verunsicherung. Mit der Zeit, wenn es über längere Zeit nicht klappt, dann kommen oft die Ängste, Stress, Druck. Es kann bis zum sehr hohen Leidensdruck gehen. Das heißt, es ist in vielen Fällen schon auch fachliche Unterstützung, nicht nur medizinisch, sondern auch psychologische Unterstützung, sehr zu empfehlen.
In welchen Fällen oder ab wann ist eine psychologische Begleitung sinnvoll oder sogar notwendig?
Das müssen die Personen immer selber spüren, wie es ihnen geht. In der Regel ist es so, dass die Leute sehr viel später kommen, als sie sollten. Und dann ist meistens eh schon viel passiert und es gibt eine längere Leidensgeschichte. Ich empfehle grundsätzlich, dass sie so früh wie möglich kommen. Und man kann sich auch präventiv beraten, informieren, vorbereiten. Das heißt, es muss nicht immer der Leidensdruck schon da sein, sondern man kann sich informieren, was gibt es für Möglichkeiten, wenn es nicht klappt, was kann ich im Voraus tun, beziehungsweise wie kann ich mich auch mental darauf vorbereiten und ab wann sollte ich dann andenken, eventuell Fachpersonen zu konsultieren.
Wie kann es gelingen, dass die Partnerschaft dennoch gestärkt wird oder erhalten bleibt, auch wenn der Leidensdruck hoch wird?
Ich glaube, wir müssen differenzieren. In diesem Fall geht es um unerfüllten Kinderwunsch oder geht es grundsätzlich um Kinderwunsch? Es gibt Paare, die, sobald der Kinderwunsch im Raum steht, beginnen sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Und meistens nach einem Jahr, wenn es nicht geklappt hat, beginnen dann die ganze Prozedere und die Überlegungen, warum klappt es nicht, was ist da los? Dann schauen sie sich das an und beginnen häufig primär mit medizinischen Maßnahmen. Und die psychologischen Unterstützungsmaßnahmen werden meiner Meinung nach nicht so oft und nicht so viel mit involviert vom Anfang an. Wäre aber super, wenn man das in Zukunft ändern könnte. Meistens kommen die Leute zu mir, die dann auf der Suche sind und merken, mir geht's schlecht. Ich habe verschiedene Behandlungen schon hinter mir und es hat immer noch nicht geklappt. Dieser Schritt ist auch überhaupt schwierig, weil es ist sehr stark schambesetzt. Es macht sowohl mit der Partner als auch mit der Partnerin was.
Und was, wenn vielleicht auch bei einer Person der Kinderwunsch stärker vorhanden ist als beim Partner oder bei der Partnerin?
Das ist häufig so der Fall. Wir sind nicht alle gleich und wir können nicht immer auf genau gleichen Level sein. Da muss man einfach schauen. Es ist dann sinnvoll aus meiner Sicht, dass man dann in einer Paarberatung mit ihnen abklärt, wo sie gerade stehen, was sind die Absichten, Wünsche, gemeinsame Ziele. Und wenn es Widerstände gibt, ja, dann muss man schauen, wo steht das Paar. Will ein Partner oder Partnerin ein Kind überhaupt grundsätzlich nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Beziehungsweise wie lange nicht? Was steckt dahinter? Wir müssen dann immer im Kontext schauen, was ist der Grund dafür? Ich hatte zum Beispiel ein junges Pärchen gehabt vor einer Weile. Der Mann wollte auf keinen Fall Kinder und seine Partnerin sehr wohl. Und dann müssten wir abklären, Ist das jetzt nur ein vorübergehender Zustand oder ist eine fixe Entscheidung und was steckt dahinter? Im Nachhinein hat es dazu geführt, dass ich auch Einzelgespräche nur mit dem Lebensgefährten der Dame geführt habe und ich habe dann auch nachvollzogen, warum nicht. Aber das hatte natürlich auch Konsequenzen für die Beziehung.
Also auch was man wahrscheinlich am besten früher damit auseinandersetzt.
Nun ja, ich glaube, das Thema kommt früher oder später bei alle Paare auf. Es sei denn, sie sind schon in einem fortgeschrittenen Alter und da sind wir schon beim anderen Thema. Wenn Paare überhaupt nicht in der Lage wären, aus medizinischen Gründen zusammen ein Kind zu bekommen, kann man manchmal so mit dieser Metapher so arbeiten. Angenommen, sie hätten sich kennengelernt in einem Alter, wo sie nicht mehr in Frage kämen als Eltern, wie zum Beispiel 60. Was würden sie dann tun? Der Fokus liegt dann auf die Partnerschaft. Und bei dieser unerfüllten Kinderwunschproblematiken ist es häufig so, dass der Fokus dermaßen extrem auf das Schwangerwerden gelegt ist, dass die Partnerschaft komplett sekundär ist. Und in der psychologischen Arbeit ist es wichtig, die Leute abzuholen, dort wo sie stehen, und sie langsam dahin zu führen, damit sie sehen, es gibt noch was anderes außer Geschlechtsverkehr nach bestimmten Zeiten oder es soll sich nicht alles so drehen, nur um das Schwangerwerden.
Also das kann dabei helfen, dann auch neue Perspektiven zu entwickeln.
Ganz genau, wenn das ist wirklich nicht notwendig. Mhm. Und wenn man im Gespräch mit den Betroffenen dann das erarbeitet, dann sieht man, wie oft das der Fall ist. Weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da sind ganz viele, vor allem junge Frauen, die sehr motiviert, organisiert und ehrgeizig sind und alles andere, wie zum Beispiel Ausbildung, Karriere, was auch immer in ihrem Leben so gerade läuft, läuft nach einem bestimmten Plan und manchmal glauben sie, so und jetzt, wenn wir A und B durchführen, dann entsteht C am Ende und so funktioniert das nicht immer. Das heißt, es gibt nicht immer diese Reihenfolge, wie man sich das vorstellt und plant. Damit muss man lernen, umzugehen.
Welche Rolle spielen dabei auch die Erwartungen des Umfelds, der Familie, Freunde?
Die sind auch ein Riesenthema, nicht immer im positiven Sinne. Speziell beim Paar mit unerfülltem Kinderwunsch ist es oft so der Fall, dass sie einen bestimmten Druck aus der Umgebung spüren oder sie berichten es zu spüren, auch wenn es nicht ausgesprochen ist. Es gibt oft Fälle, wo zum Beispiel die potenziellen Schwiegereltern oder Schwiegereltern sagen, ja, wie schaut's aus mit den Enkeln, wir wollen jetzt einmal Oma und Opa sein. Dann muss man immer in der Beratung differenzieren zwischen den Wünschen und Bedürfnissen von Dritten und Bedürfnisse des Paares.
Wie geht man damit um als Paar jetzt zum Beispiel, wenn es im Umfeld Nachwuchs gibt und man selber merkt, dass man darunter leidet, weil es bei einem selber
schwer
nicht klappt?
Also die Erfahrungsberichte zeigen, dass die Patientinnen zum Beispiel sehr häufig berichten über Wut, Hass, Ärger, Neid, Missgunst, Verzweiflung. Die gehen ganz schwer damit um. Auch die Wahrnehmung ist manchmal so sensibilisiert und fokussiert, dass sie berichten, wenn sie auf der Straße unterwegs sind, dann sehen sie auf einmal nur noch Schwangere. Oder in den Freundeskreis kommen die Babys eins nach dem anderen. Und dann richten sich diese Gefühle einfach manchmal gegen die beste Freundinnen sogar. Und das heißt, was hat die, was ich nicht habe? Warum klappt es bei ihr und bei mir nicht? Sie gibt sich nicht einmal eine Mühe und es funktioniert und ich mache alles und bei mir geht das nicht. Und dann kommen wir zum Thema Stress. Der spielt vom Anfang bis Ende eine große Rolle in jeglicher Hinsicht und da ist sehr wichtig zu schauen, wie gehe ich damit um? Was habe ich für Verhaltensstrategien vom Frühjahr? Was habe ich gelernt? Sind meine Strategien konstruktiv oder weniger konstruktiv? Und da gibt es natürlich Mittel und Wege, wo man dann was aktiv tun kann.
Da kann dann eben die psychologische Betreuung helfen, das mit den Gefühlen umzugehen.
Mhm. Vor allem viele von diesen Gefühlen sind stark tabuisiert. Also man spricht nicht gern drüber. Viele Paare tragen das alleine in sich, jeder für sich. Auch in der Paarkommunikation wird sehr häufig, würde ich sagen, zumindest bei meinen Patienten, das kann ich mit dem Partner aktiv besprochen, sondern jeder für sich leidet auf eine eigene Art und Weise. Und das macht schon Sinn, dass man als Paar das zusammen einmal bearbeitet. Und wenn diese Gefühle mal überhaupt identifiziert wurden, dass sie da sind, wenn sie ausgesprochen wurden oder zugelassen wurden, durchlebt wurden, dann kommt manchmal so ein Gefühl der Erleichterung auch. wo man sieht, man ist nicht allein damit. Viele anderen geht es genau wie mich selbst und man kann was tun, aktiv dagegen tun.
Das Umfeld kann eben Druck aufbauen, haben wir gerade geredet, aber wie kann man vielleicht auch eine Stütze sein?
Zuerst ist es wichtig, dass man das kommuniziert, denn das Umfeld weiß nicht immer Bescheid, wie einer selbst empfindet. Und da wäre wichtig, dass man einfach die Leute direkt darauf anspricht oder vorbereitet und dass man auch mitteilt, was wäre hilfreich für die jeweilige Person oder Paar und was nicht. Zum Beispiel, manche wünschen sich nur, dass ihnen jemand zuhört, dass man einfach Mitgefühl mit ihnen hat oder dass man das Thema überhaupt nicht anspricht. Und wenn das klar kommuniziert ist, zum Beispiel mit Freunden oder mit Eltern oder Schwiegereltern, dann ist natürlich die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es eher seltener passiert oder gar nicht, als wenn man das nicht kommuniziert.
Also dass eigentlich auch das Paar selber von sich aus kommuniziert, was, genau, was man braucht.
Genau. Die Freunde und Bekannte oder Verwandte wissen oft nicht genau, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Sie spüren das, sie merken das. Manche denken sich aber gar nichts dabei, wenn sie nicht wirklich für das Thema sensibilisiert sind oder wenn sie gar nicht wissen, dass das Paar ein Problem hat, weil das ist natürlich auch ein Geständnis, den man jetzt nicht vor ihren Preis geben kann. Und könnte passieren natürlich, dass jemand was sagt, ohne sich was Böses dabei zu denken. Und gleichzeitig ist das aber eine Kränkung für die Betroffenen, die wissen, wir haben ein Problem oder wir glauben, dass wir ein Problem haben. Es ist nicht immer so, dass es ein Problem gibt. Es funktioniert zwar nicht sofort, aber ich habe das Gefühl, manche Paare sind auch sehr ungeduldig und versuchen, sobald ein Jahr vorbei ist und es nicht geklappt hat, sofort in Vitro-Hormonbehandlungen oder sonstige Maßnahmen. Vielleicht muss man sich einfach mehr Zeit lassen. Ich denke, so 3 bis 5 Jahre ist auch ein Zeitrahmen, je nachdem, wie alt man ist, wo man dann natürlich probieren kann.
Wenn man sich für Kinderwunschbehandlung, für medizinische Maßnahmen entscheidet, welche Belastungen können damit einhergehen?
Das ist dann natürlich eine schwierige Geschichte. Also da beginnen schon viele Prozesse parallel mit zu arbeiten, wie zum Beispiel eine hormonelle Behandlung, sage ich jetzt einmal. Da kommen Stimmungsschwankungen vor, da kommen körperliche Veränderungen vor. Die Leute fühlen sich, die Frauen fühlen sich speziell sehr belastet, psychisch belastet, sensibel, vielleicht labil teilweise. Oder die Stimmung schwankt zwischen A und Z. Ja, und das ist natürlich sehr schwer im Alltag zu ertragen. Was es die In-vitro-Behandlungen anbelangt, zum Beispiel, gibt es Berichte von Klientinnen, die sagen, ich fühle mich nicht wie ein Mensch, ich fühle mich wie jemand, ich will jetzt diesen Vergleich nicht unbedingt benutzen, aber das sind wirklich Aussagen von Patientinnen, die sagen, ich fühle mich wie eine Kuh.
Kein rein körperlicher Eingriff, genau. Sondern es macht also auch
also mit der Psyche, ja. Die menschliche Komponente ist irgendwie sehr stark ausgeklammert. Und die Sensibilität für die Bedürfnisse der Frauen in dieser Situation scheint laut Erfahrungsberichte sehr technisch abzulaufen. Das heißt, da wäre wünschenswert, mehr auf die Person als Mensch einzugehen. Deshalb ist ja eine psychologische Begleitung aus meiner Sicht parallel zu solchen Behandlungen eine absolute notwendige Maßnahme, die leider viel zu wenig noch genutzt wird.
Wenn es jetzt wirklich dann nicht klappen sollte oder man entscheidet sich auch gegen medizinische Eingriffe, wie kann man sich davon lösen oder wie kann man neue Perspektiven, neue Zukunftsvisionen entwickeln?
Wenn Paare zum Beispiel feststellen, dass aus medizinischen Gründen das nicht mehr möglich ist, dann hat man eine klare Aussage. Das heißt, mit dieser Aussage beginnt ein Trauerprozess. Dieser Trauerprozess braucht auch eine gewisse Weile, bis man das verdaut hat, sozusagen. Man muss sich damit auseinandersetzen, man kann sich auch aktiv damit auseinandersetzen, auch im Rahmen einer psychologischen Behandlung. Und wenn dieser Trauerprozess einigermaßen vorüber ist, dann geht man auf neue Perspektiven ein und da kann man was erarbeiten. Was wäre als Alternative möglich oder als Kompensation? Welche Bedürfnisse hat dieses Paar? Lieben die per se Kinder oder wollen sie was mit Kindern zu tun haben? Dann, es gibt Situationen zum Beispiel, wo man Paare im Sozialbereich stark integriert, wo sie mit Kindern was zu tun haben. Sie kümmern sich um Kinder oder sie arbeiten mit Kindern, aber sie haben die Kinder dann nicht zu Hause. oder je nachdem, wie alt sie sind und welche Bedürfnisse sie haben, manchmal kommt auch eine Adoption in Frage. Wobei in Österreich ist es recht schwierig mit den Voraussetzungen und Bedingungen, die an eine Adoption gebunden sind. Aber trotzdem wäre das eventuell eine Möglichkeit. Und dann ist natürlich auch wichtig, eine Perspektive zu entwickeln, wo man dann schauen kann, okay, was für ein Paar sind wir ohne Kinder? Und welche Vorteile bringt das mit sich? Was kann ich alles tun oder was können wir alles tun, weil wir eben keine Kinder haben? Und da entstehen plötzlich neue Aspekte oder können neue Aspekte entstehen, beruflich, freizeitmäßig, hobbymäßig. Aber man muss zuerst einmal diesen Trauerprozess bewältigen, der im Vordergrund steht, diese Enttäuschung. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist der Punkt Selbstwertgefühl. Die Frau, aber auch der Mann, wenn jetzt medizinisch festgestellt wurde, von wessen Seite es eher nicht funktioniert, da entstehen unglaubliche Schuldgefühle, aber auch der Selbstwert kann rapide absinken, weil man fühlt sich dann sozusagen nicht in der Lage, man ist nicht in der Lage, etwas zu vollbringen, etwas zu leisten, was man sozusagen in der Gesellschaft eventuell erwartet. Depressionen können auftreten, zu Suizidgedanken, und deshalb ist es so wichtig, diese Leute aufzufangen. Das ist auch häufig der Fall, zum Beispiel nach misslungenen In-vitro-Versuchen. Manchmal sind die Prognosen sehr optimistisch, und wenn es dann immer wieder nicht klappt, sind die Leute irgendwann einmal total verzweifelt, weil sie gehen schon mit dieser Vorstellung rein, okay, jetzt mache ich dann In-vitro und dann haben wir ein Kind oder vielleicht zwei, je nachdem. Und dann nach mehreren gescheiterten Versuchen sinkt dann die Wahrscheinlichkeit, vielleicht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger werden, aber das Gefühl, es klappt nicht, zieht die Leute in eine negative Spirale.
Also auch Zeit geben.
Genau. Mhm. Also mehr auf sich eingehen, mehr zurückdenken, warum mag ich diese Frau, warum mag ich diesen Mann. Nicht, weil ich jetzt den perfekten Papa oder die perfekte Mutter in ihm sehe, sondern als Mensch, wer ist es? Sich zurückerinnern an die positiven Zeiten, wo man ganz verliebt war, und das zurückholen im Hier und Jetzt und einfach weiter versuchen, miteinander zu leben und schöne Dinge zu erleben.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.